Du hättest bei Pirates of Caribbean, hättest du mitgespielt, auf jeden Fall als Fisch. Einfach im Wasser. Du bist so ein Fisch, Alter, so ein Fisch-Mac.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge eures Qualitätspodcasts Bratwurst and the Baklava. Ich willkommene meine Baklava. Hallo, Özcan Kosa.
Hallo, Qualität ist das beste Rezept. Bratwurst und Baklava.
Alter, das klingt schon wieder nach Teleshop. Nachdem wir letzte Woche Dicer Dicer gemacht haben, können wir direkt da weitermachen. Qualität ist das beste.
Ey, mir haben so viele
Rezept.
Leute geschrieben, Alter.
Boah, mir auch. Das war
ich
krass.
Ich bin nicht alt, aber ich habe trotzdem einen Nicer Dicer.
Das ist krass, ne? Wir haben schon so viel Beleidigendes in diesem Podcast gesagt, aber als wir auf den Nicer Dicer gegangen sind, da war die Hölle auf einmal los. Ja. Das hätte mich, obwohl mir auch wirklich viele Leute so Produktreviews geschrieben haben, ne? Wie sie den benutzen und wie er ihnen gefällt und so und wie lange sie ihn schon haben. Das war gar nicht so ab. Also ich habe selten in der Folge so viele E-Mails oder so viele Nachrichten über Social Media bekommen.
Bro, weißt du, wer mir geschrieben hat? Ein Mitarbeiter vom Real. Weil ich gemeint habe, dass im... Im Markt lief doch am Weihnachten immer nur das eine Lied, so 3 Wochen lang. Und dann hat er das seinem Chef gesagt dort, und er hat gemeint, da ist irgendwas schiefgelaufen. Normalerweise ist es nicht so. Ja, genau. Und dann habe ich auch gedacht, ich so, geiles Feedback überhaupt, dass der mir schreibt, ist ja schon geil. Nur ich denke mir so, Alter, wenn 3 Wochen die ganze Zeit nur ein Lied läuft, dann muss es dir doch irgendwie auffallen.
Ja, ist ja auch gelogen, oder? Also als wenn das keiner gemerkt hätte. Mir hat eine junge Frau auch geschrieben, die auch, ich glaube, es war kein Supermarkt, sondern in einer Firma arbeitet. Oh, was war denn das nochmal? Das ist erst 2 Tage her. Auch irgendwo ein Ort, wo du die ganze Zeit vor Ort sein musst. Und sie meinte auch, sie haben nur 3 Songs, die abwechselnd laufen. Und irgendwann hört man es nicht mehr. Also man hört es einfach gar nicht mehr. Man nimmt es nicht mehr wahr. Es ist einfach nur noch so Hintergrundrausche im Gehirn. Weil wenn du dir vorstellst, du hörst dir jeden Tag 8 Stunden lang 3 Lieder hintereinander an, über Wochen. Ja, dann irgendwann fängt das Gehirn, glaube ich, an abzudrehen. Und wir haben viele Leute aus dem Pennymarkt. Ein Mädel hat mir gestern noch aus dem Pennymarkt geschrieben, dass sie das Gemüse anmoderiert wurde und dann Rhythm of a Dancer schrieb.
Ja, Mann. Aber überleg mal, wie geil das ist, so, wenn die sagen so, moderier du mal Gemüse an.
Heute haben wir im Angebot einen richtig schönen Sellerie aus dem Sauerland. Einfach 1,99 Sellerie schön in die Suppe rein.
Rhythm, you can feel it, you can feel it, Rhythm. Rhythm is a dancer.
Sellerie. 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 Weißt du, was noch schlimmer wäre, wenn die ihre Songs, wenn das so nachgesungene Songs wären, in denen ihre Produkte vorkommen.
Oh mein also, Gott.
You can touch this. Chicken Wings, Chicken Wings. Ich meine, mir haben aber auch Leute geschrieben, dass wir da mehr Respekt vor den Leuten haben müssen, die diesen Job machen. Und da haben die auch gar nicht Unrecht, weil die armen Schweine, die jetzt bei Pennymarkt das Radio zum Beispiel machen, die können ja auch nichts dafür. Das ist halt deren Job. So, ne? Sollen die machen? So, ist halt so, dann, ne? Klar, was? Also
Warte, vor wem soll ich jetzt Respekt haben? Vor dem, der die Musik mischt oder was?
Nein, vor dem DJ bei Pennymarkt, so, weißt du, der macht ja auch nur seinen Job, so, weißt du, der Radiomoderator von Penny Live Radio, der wollte ja auch gerne zum WDR, oder der wollte ja auch gerne.
Alter, was soll ich jetzt, ey, wenn der das Scheiße macht, was soll ich denn jetzt sagen, so? Eigentlich, ja, hey, Leute, eins mal ganz klar, wir sind ja auf der menschlichen Ebene, haben wir ja Respekt vor allen Menschen, aber dass der, nicht noch ein paar andere, aber die nenne ich jetzt nicht. Aber das Ding ist, das hat ja nichts mit der menschlichen Ebene zu tun. Das ist immer das, was ich so komisch finde, dass die Leute das gleich auf diese menschliche Ebene ziehen. Die menschliche Ebene ist auf eine ganz andere Ebene, auf der kommunizieren wir gar nicht. Weil wir beurteilen, guck mal, wie wenn man uns Comedians kritisiert. Man kritisiert uns ja nicht auf der menschlichen Ebene, sondern auf unserer künstlerischen Ebene. Auf der menschlichen ist es ja wieder was anderes.
Ach, da steht schon oft, dass ich ein krasser Hurensohn bin und sterben soll. Also das finde ich recht menschlich. Das hat jetzt nicht so richtig viel mit meiner beruflichen Ebene zu tun.
Ja, aber das ist ja berechtigt, Basti, bei dir. Aber bei mir meine ich jetzt zum Beispiel... Ja.
Bei mir schreiben das auch größtenteils Verwandte von mir.
Die schreiben...
Meine Tante, also Tante Erika hier, so, ey, der ist ein Hurensohn, der soll sterben. Grüße und wir sehen uns an Weihnachten, genau.
Scheiße, Alter, das wäre so krass.
Aber meine Familie ist auf jeden Fall kein krasser Fan dessen, was ich tue. Also ich, wenn ich meine Familie zu Shows von mir einlade, ja, besonders so die älteren Mitglieder oder so, dann kommen die nachher, zum Beispiel, genau, mein Vater, das ist jetzt kein Witz, als ich Lanxess Arena gespielt habe, hier XXL-Nacht, habe ich schon mal auf der Bühne erzählt, ist wirklich passiert, nee, ich komme von der Bühne, 15.000 Menschen, der Auftritt, genau wie bei dir, du warst ja auch bei der XXL-Nacht mehrmals, das war ja auch mega bei dir, ne? Mhm, und du weißt ja noch, wie das Gefühl war, als du da runterkamst und wusstest, das war gerade mal ein stabiler, guter Auftritt. Du hast gerade richtig gut deine richtig Arbeit gemacht.
Ja, das nennt man einen, das war eigentlich so ein künstlerischer Orgasmus.
Ja, klingt blöd, aber wirklich ist ja ein bisschen so, ne? Ich habe dich damals gesehen. Ich guck mir das Video auch immer wieder nochmal an, weil du wirklich richtig gut warst. Ich finde natürlich schade, dass aus irgendwelchen Copyright-Gründen ist ja die Musik zu deinem Tanz weg. Das ist echt ein bisschen strange, weil du dann so stumm tanzt. Aber man sieht, wenn man dich kennt und dir befreundet ist, sieht man einfach, wie du das gerade genießt auf der Bühne, ne?
Ja.
Und dann komme ich, also ich komme von der Bühne runter, 15.000 Menschen, ich sag mal wirklich, 90% hat's gefallen, was ich gerade gemacht habe. Ich bin komplett aufgepusht, ich bin heiß. Und mein Vater steht da, ich sag, Papa, wie war's? Er sagt, na, war schon in Ordnung. Und ich sag, in Ordnung? In Ordnung, es war in Ordnung. Und er guckt mich an und sagt, naja, ist ja nicht so, als wären die Leute für dich hier, Bastian. Die sind ja für die Veranstaltung da. Und ich gucke ihn an und ich denke so, Vater, ey, ernsthaft, ja, wow. Ey. Aber wirklich so, als wenn du so eine Schusswunde, als wenn du so eine Schusswunde in so einem Mafia-Film hast, ne, also du hast, und du wirst gefoltert und bist so festgebunden an einem Stuhl und hast irgendwie in der Schulter so eine Schusswunde und dann kommt der Mafia-Boss und drückt so seinen Finger rein und sagt so, ja, aber die Leute sind ja nicht für dich hier, verstehst du das? Ja. Die sind für die Veranstaltung hier. Ich bin erst begeistert, wenn die 15.000 für dich kommen, Bastian. Aber das ist bei meinem Vater gar keine Beleidigung, sondern das ist das Maximum an Euphorie, was er in der Lage ist zu geben. Das war ein Ausraster bei ihm. Das war so, ich bin so unendlich stolz auf dich, mein Sohn. Noch nie war ich so stolz auf dich. Das heißt bei ihm, ja, war doch in Ordnung. Aber gut, die Leute sind ja halt nicht für dich gekommen.
Aber das ist ja oft so, dass die Menschen, die dir sehr nahe stehen, eigentlich die größten Kritiker sind. Was ich gut finde. Also bei mir ist auch so, meine Familie, wenn die am Start sind, so Cousins, Tanten, Onkel etc., die sind dann so, die feiern das ab und sagen halt so, ey, das war cool. Aber danach sagen die auch so, hey, da hätte ich so gemacht. Und das fand ich jetzt nicht so gut. Und das ist ein gutes Feedback für mich immer.
Das ist, ja klar, ne? Bei einer normalen Show wäre das auch gar kein Problem. Mein Vater war ja auch schon bei normalen Shows und komplett unterbegeistert. Aber weißt du, bei dieser Show, so, das ist halt einfach one in a lifetime. Keiner von uns beiden weiß, ob er nochmal vor so vielen Leuten überhaupt auftreten wird. Ne? Also 15.000 ist halt einfach geil.
Das ist echt krass, ja.
Und das kriegst du ja auch, wenn du nicht ausgerechnet Luke oder Chris bist oder so, kriegst du halt 15.000 auch schwer zusammen, ne? Und dann stehst du da und denkst so, es gibt ja so ganz wenige Momente in deinem Leben, die du immer erinnern wirst, immer. So, die du nie vergessen wirst. Du wirst im Altersheim liegen, komplett dement, nur noch am Sabbern. Aber diese drei Sachen, die weißt du noch so. Und da wird dieser Moment, wie ich von dieser Bühne gekommen bin und dachte so, ich bin the shit, der wird da bleiben. Der wird nicht verschwinden. So,
du bist was? Du bist was?
The shit. Ach, fick dich doch. Was, hast du auch so einen Moment, den du nie vergessen wirst?
Also, einer der... Ja, es gibt immer so Momente. Es gibt immer, aber du hast vollkommen recht. Also, es war natürlich so, dieser Auftritt war halt so, wow. Da denkt man sich auch so, das war ein schöner Auftritt. Aber es ist halt immer Vergangenheit, gell?
Es ist immer, alles ist immer gleich Vergangenheit. Ja, ich dachte, bei dir kommt jetzt sowas wie, als ich es mal geschafft habe, eine Brezel zu kacken oder so. So, guck mal, das werde ich nie vergessen.
Das schaffe ich immer. Nein, aber hey, es gibt oft so Momente, Basti, wo ich mir denke, so, Alter, das war krass. Also ich hatte oft so Momente, aber dann merke ich immer, kommt immer irgendein Moment, der vielleicht nichts mit Erfolg zu tun hat, sondern irgendwas anderes, wo du dir denkst, so, wow, geil. Also ich hatte zum Beispiel jetzt, als ich hier im Haus so, wenn ich hier so handwerkliche Sachen mache und dann irgendwas gut hinbekomme, dann hat das für mich, klar würden jetzt einige denken, so, halt's Maul, aber da bin ich auch so, Killer. Weißt du, das ist dann so ein, so, ich weiß, du liegst im Sterbebett und du so, ich hab's geschafft, die Heizung selber anzuschließen. Weißt du? So. Aber für mich war das halt so, weil das für mich voll die extreme Herausforderung ist.
Ey, das ist ja immer jedem selbst überlassen, was er als, sagen wir mal, Herausforderung sieht oder was er geil findet, was er geschafft hat. Das ist ja auch legitim, also auch so Handwerker sein. Ich zum Beispiel, bei mir ist ja immer Chaos. So, ne? Die Leute, die bei Twitch meinem Videospielen zu gucken, fragen mich schon, warum ich in so einem Drecksbüro sitze. Ja, weil das mein Büro ist, weil das einfach so unaufgeräumt ist. Und ich habe am Wochenende habe ich die Kabel in meinem Büro sortiert. Weißt du, also ich habe alle Kabel genommen, ich habe bestimmt 100 USB-Kabel gefunden, so, weil jedes Handy, jeder Scheiß hat ja immer USB-Kabel dabei.
Ja, ja,
und das sind ja die Sachen, die man nie wegschmeißt. Niemand bekommt eine Verpackung von neuen Kopfhörern und schmeißt das Kabel weg, weil er denkt, das habe ich schon 10-mal, sondern jeder behält dieses beschissene Kabel. Und dann habe ich die immer in so eine Schublade und hier in die Ecke. Und dann habe ich die alle genommen und habe die mit so Kabelbindern zusammengebunden, einzeln, ne, und dann sortiert in eine Kiste mit USB-C, USB-A und USB-Kabeln und so ein Scheiß, ne, und HDMI-Kabeln und so. Und ey, das hat mich den ganzen Tag gekostet. Ne, und dann war ich fertig und ich stehe im Büro, guck mich so um und man hat davon exakt nichts gesehen, weil die Kabel waren halt vorher in Schubladen reingeknusselt. Und jetzt sind sie halt gefaltet in Schubladen. Das ändert also optisch von dem Büro, es sieht immer noch komplett scheiße aus. Meine Frau kommt rein und sagt, was hast du eigentlich 8 Stunden lang gemacht? Ich sage, ich habe Kabel gefaltet. Die sagt, bist du eigentlich bescheuert? Weißt du, wie das hier aussieht? Du hättest mal hier die Sachen wegwerfen müssen und so. Und sie hat ja recht. Aber es war für mich ein kleiner innerer Erfolg. Das hat meine persönliche Marie Kondo getriggert.
Oh, ja, aber aufgeräumt. Oh, ja. Was denn?
Mir fehlt die Thai-Massage. Ich möchte mal wieder so richtig in den Sack getreten werden. Habe ich dir doch erzählt von meinem einen Thai-Massage-Erlebnis, wo die Frau mir auf den Penis geklopft hat, ne?
Wo die gesagt hat, Entspannung.
Nein, wo die gesagt hat, schläft der. Ich bin 300 Mal bei der Massage gewesen, mindestens. Mir wurde noch nie Happy End angeboten, weißt du, ich habe auch irgendwann aufgegeben, weißt du, ich lag da mit Euklein und dachte so, jetzt kommt's gleich, jetzt fragen sie gleich,
was
damit ich
Nein
sage.
Schläft der?
Naja, du kennst die Geschichte nicht, ich lieg da, ne? Und sie massiert mich, alles ganz nett, alles ganz gut, ne? Und wie gesagt, mir wurde noch nie Happy End angeboten, ich würde auch sofort Dankeschön Nein sagen, alles gut, ne? Und sie liegt, und ich hatte mich schon gewundert, weil sie so immer doch sehr hoch am Bein ging, ne, und ich schon immer so ein bisschen so zurückging, und auf einmal nimmt die ihre flache Hand, als wenn die eine Bongo spielen würde, weißt du, wie so eine Frau aus dem Trommelkurs, und haut, schläft der schon? Ist er müde? Und ich lieg da, guck sie an und denk so, haben sie mir gerade auf den Penis gehauen?
Nein, und das hast du nicht gesagt.
Doch.
Also ja, also haben Sie mir auf den, warum schlagen Sie mir auf den Penis?
Ja, also haben Sie mir gerade auf den Penis gehauen.
Aber wo warst denn du da bei der Thai-Massage?
Ich war irgendwo auf Tour auf Thai-Massage, glaube ich. Jedenfalls lag ich dann da und selbst wenn es die Möglichkeit zur Erotik gegeben hätte, wäre sie spätestens im Moment, wo diese Frau mit ihrer flachen, vollen Hand auf meinen Schwanz gehauen hat, auch vorbei gewesen. Weil ich weiß nicht, wen die sonst so massiert, aber das fand ich auf jeden Fall weniger ansprechend. Es tat sehr weh und ich lachte so und dachte so, also jetzt ist er nicht nur, jetzt schläft er nicht nur, jetzt ist er tot. Ne? Und das war, ist dir aber das noch nie passiert bei der Massage?
Aber überleg mal, wenn die so dreimal geklopft hätte, so. Und du so, hereinkommen bitte. Weil die sich gedacht hat, wir haben ja immer gesagt, wenn man will, dann muss man anklopfen. Die hat wahrscheinlich immer Sheldon angeguckt, die so, Basti.
Also deine Thai-Frau ist wirklich sehr gut. Also ich meine, du bist gut in Dialekten, aber deine Thai-Frau ist spot on, die ist so gut.
Ja, weil ich voll oft dort war. Ich bin ja voll oft bei der Thai-Massage.
Du warst immer bei der, ne?
Also ich war, weißt du was bei mir, ich hatte ja voll Glück damals. Ich war noch nie bei einer Thai-Massage und ich hatte eine Show in Köln und da war ich in einem Hotel in Köln und an der Rezeption hat eine ältere Thailänderin gearbeitet. Und dann bin ich zu ihr und habe gemeint so, entschuldigen Sie, ganz kurz eine Frage, wo gehen Sie, haben Sie mal eine Thai-Massage machen lassen? Dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, wo gehen Sie hin? Also wo sagen Sie als Thailänderin, das ist eine gute Thai-Massage?
Kannst du sie jetzt bitte als Klischee-Thailerin sprechen, sonst bin ich nicht befriedigt.
Nee, weil die hat normal gesprochen. Die hat
ist egal, mach es trotzdem.
Dann hat sie gesagt, ah ja, ich kann dir sagen, alle kein Problem. Und dann habe ich gesagt, so, ja wo denn? Und dann hat sie gemeint, mein Mann und ich gehen, in Köln ist das übrigens, Basti.
Was?
Und dann ja, und dann hat sie gesagt, sie geht in den und den Laden. Und dann bin ich dahin, richtig Killer. Da war meine erste Thai-Massage und weißt du, woran du immer eine seriöse Thai-Massage erkennst? Dass es keine getrennten Räume gibt. Meistens ist eine seriöse Thai-Massage, dass die Liegen nebeneinander sind und einfach nur Tücher daneben hängen. Das ist alles.
Oder super unseriös und sie schleudern dir ein, während Typ direkt daneben eingeschleudert kriegt. Das ist theoretisch auch möglich.
Boah, das wäre das Mieseste. Das wäre das Mieseste.
Oder du wirst parallel mit jemand anderem massiert und sie haut links und rechts auf den Pimmel. Also dir und einem anderen gleichzeitig.
Mir haben die auch mal so ein Angebot gemacht.
Was? Das ist,
ja, ja. Voll Handentspannung. Und die so, was? Die hat so, weil die massiert dich halt und sagt dann so, voll Handentspannung. Und ich so, nee, Hände sind gut, sowas. Ich hab das nicht verstanden, so. Und dann guckst du halt so, wenn so eine kleine Thailänderin so diese Runterholbewegung mit ihrer Hand macht in ihrem Gesicht. Nee. Ey, das ist dann, aber dann ist deine Entspannung auch weg, Alter.
Aber du hast dann schon gefragt, ob du Sanifair-Bons einlösen könntest.
Nee,
oder?
Aber nein, mir ist dann, weißt du, warum mich das dann anekelt, Basti? Das nein. Ekelhafte ist einfach nur, weil du dann denkst, die hat vielleicht davor bei jemandem sowas gemacht. Und hat mich jetzt aber komplett massiert in mein Gesicht und alles. Verstehst du?
Weil Jizzy Hands.
Das war echt, also das finde ich immer, ich weiß nicht, Alter. Ich auf sowas komme ich irgendwie nicht klar.
Es ist, also wir wollen jetzt mal nicht so rassistisch werden, aber man muss sagen, viele dieser
was
Damen sprechen.
Was für rassistisch, Alter? Das ist doch, hey, man kann, also
die
hey,
sprechen ja wirklich exakt so. Also sie sprechen wirklich genauso wie du gerade, exakt so. Und das Schlimmste ist, also ich habe noch nie eine unfreundliche Thailänderin getroffen. Die sind die nettesten Menschen der Welt, auch außerhalb. Ja. Ne, wenn man die dann draußen irgendwie oder so, immer total nett. Aber das Schlimmste ist, wenn man bei der Thai-Massage ist und man möchte entspannen und sie möchte aber was erzählen. Und es besteht aber zu
aber überleg mal, die Thailänderin, die triffst du draußen beim Einkaufen, so, du bist so vorne an der Dinge, an der Kasse und die ist hinter dir, auf einmal tut die von hinten. Tuk, tuk, tuk. Oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid.
Dann stehst du mit so einer Salatgurke da und
okay, Salatgurke hast du jetzt gesagt. Also das guckst du mit, Mann.
Bin ich ein Dreckschwein. Was bin ich? Ja. Nein, jedenfalls, die Damen sind unglaublich nett. Aber wenn sich eine unterhalten möchte, das hatte ich auch schon mal, die hat die ganze Zeit gesprochen. Ich habe aber nichts verstanden. Nix.
Oh, das ist ganz schlimm.
Kennst du das, wenn jemand lacht und du dann einfach höflich mitlachst, aber nicht weißt, warum?
Ja, boah, das ist richtig mies. Es gibt so dieses Arschkriecherlachen, bei Chefs hat man das oft.
Oh
so.
Ja.
Und der macht so billige Witze.
Oh, fuck. Das hatten wir bei Alliteration mal. Da gibt es noch ein Video von Clemens Tönnies, dem Chef von dieser Fleischfirma, weißt du hier, von wo er singt, ich glaube von Udo Lindenberg, ich mach mein Ding. Auf so einer Betriebsfeier. Er steht da um ihn herum, seine ganzen Speichelecker und er so, ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. Und immer wenn er zu denen rüber guckt, machen alle genau dieses Lachen so.
Ja. Das ist
und, so und dann
ekel.
Sieht man auf dem Video, wie er sich wieder Richtung Kamera dreht und alle Gesichter direkt so Beton, ne, so weg, vorbei. Der ist, wir hatten in der Schule den Mitlacher.
Ekelhaft.
Wir hatten einen Typen in der Schule, den haben wir den Mitlacher genannt, weil der kam immer um die Ecke, wenn wir irgendwo draußen standen und gelacht haben, kam der dazu und der hatte gar nicht gehört, worum es ging und stellt sich dann in die Gruppe und machte so, ja.
Nee, oder?
Ja, wirklich der Mitlacher.
Ekelhafter Typ. Ich mag so Leute gar nicht. Also ich mag auch so Leute nicht, die nicht aufrichtig sind und so Arschkriechen lachen. Ich mag das gar nicht, Alter. Ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt, dass irgendwelche Leute sagen, der Arsch meines Chefs ist das Allerschönste, was es gibt. Dieser Enddarm. Ich komme nicht drauf klar, Bro. Es ist für mich, ich denke mir immer so, Alter, wenn dein Chef ein Fisch ist, Alter, dann scheiß auf den. Du musst doch nicht mit dem mitlachen. Das ist einfach so ekelhaft.
Ja, aber aber Arschkriecher gibt's in jeder Firma, in jeder Klasse, in jeder Schule, in jeder Uni. Ey, ohne Scheiß, in der Uni schon, da hatten wir auch eine in der ersten Reihe, die hat am Ende, ist die immer aufgestanden, hat die Tasche vom Professor aus dem Saal getragen, in sein Büro. Nee. Alter.
Nee.
Doch.
Weißt du, was ich habe gestern so Crime Investigation angeguckt. Kennst du das? So dieser Channel, wo immer wieder so Fälle, wo ein Typ unschuldig beschuldigt wird. Und der Staatsanwalt, der hieß Ed Bull. Krasser Name.
Der hieß Ed Bull.
Ed Bull. Und das war so ein Typi, der hatte so eine Halbglatze, so ein Carlos Santana Bart und voll übergewichtig. Okay, und das war der Staatsanwalt. Und dann hat er gesagt, hat er so sein Plädoyer gehalten am Ende. Und danach ist der Polizeidirektor zu ihm gekommen und hat gemeint, das war großartig. Und einer der Polizisten, die dort im Gericht rumstehen, weißt du, so diese Assistenten.
Diese Aufpasspolizisten.
Ja, und geht zu ihm hin und sagt, mir sind fast die Tränen gekommen. Ich war so. Und ja, die Staatsanwaltschaft hat halt verloren, weil der Typ hat den nicht umgebracht. Aber da habe ich mir gedacht, was bist du für ein Arschkriecher? Was ist das für ein Satz? Ey, mir sind fast die Tränen gekommen. Verstehst du? Das ist so einfach dem Staatsanwalt in den Arsch kriechen. So, ey, Alter.
Das Schlimme sind ja nicht die Arschkriecher selbst. Das Schlimme ist, dass Arschkriechen funktioniert. Verstehst du? Also auch in der Schule. Ey, wir haben Leute gehabt, das ist jetzt kein Witz. Also wir hatten eine Schülerin, die hat ein 1,1er Abitur gehabt. 1,1. Und dann sind ihre Eltern, also die war in der Schulzeit eine Arschkriecherin und danach ist sie hingegangen und als sie 1,1 hatte, haben ihre Eltern der Schule gedroht, sie zu verklagen, wenn das keine 1,0 wird.
Was?
Die haben sich auf eine 1,0, weil ihre Tochter hat die beste Note, so war die Ansage. Okay. Und da versteht.
1,0. Und das war das Problem.
Das war das Problem, dass sie 1,1 hatte.
Wahrscheinlich in einem Fach hatte sie eine 2 dann. Ah ja, klar.
Ja, in ungefähr so in die Richtung. Alles 1 und in einem Fach eine 2 und das dann 1,1 und dann bist du halt, ne? Und die hat auch 13 Jahre lang, ich war mit der schon in der Grundschule, hat die schon die Ärsche geleckt, ey. Das war so unfassbar. Oh mein die tat Gott. Mir aber auch leid, weil die hatte das war ja nicht dieses Mädchen selbst, sondern es war ja ihre Familie, das waren ihre Eltern, weißt du, die das letztlich ausgelöst haben.
Ja, also bei in der Schulzeit. In der Schulzeit habe ich das immer anders gesehen, weil Schüler, Schülerinnen, das sind Menschen, da hat sich der Charakter noch nicht gebildet. Und es kann sein, dass sie dadurch vielleicht eine Aufmerksamkeit erwirken wollen oder kann auch sein, dass sie zu Hause keine Liebe bekommen oder keine Aufmerksamkeit und es dann durch diese übertriebene Höflichkeit oder halt auch dieses Zuvorkommen in Anführungsstrichen versuchen dann halt dort irgendwie Liebe, Zuneigung oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Das kann ja sein. Aber bei so erwachsenen Menschen, Alter, wo der Charakter halt gefestigt ist, da denke ich mir so, ey, Alter.
Ich erzähle dir jetzt was und das wirst du sowieso gegen mich verwenden, weil du ein alter Bastard bist. Wahrscheinlich
weil du so ein Arschkriecher warst. Du warst nein, so ein Kartoffel-Arschkriecher.
Nein. Ich hatte ich hatte einen Opa, den ich sehr geliebt habe. Ne, mein Opa war der Allerbeste, aber mein Opa war halt 1918 geboren. Und sein Bild von der Welt war halt ein anderes als meins, dass ich war 1990 6 Jahre alt. Und dann hat er mir, als ich so in die Schule kam, so erste, zweite Klasse, hat er mir gesagt, dass das Wichtigste aus der Welt immer Höflichkeit ist und dass man einer Dame immer einen Handkuss zu geben hat. Und er hat mir eine rote Baskenkappe geschenkt, also ein rotes Hütchen, das man als Denker immer trägt. Weil wenn man diesen Hut trägt, dann können darin die Gedanken sich sammeln. Und dann bin ich in die Schule gegangen, in der zweiten Klasse, mit meiner roten Baskenkappe und hab der Lehrerin die Hand geküsst. Und seitdem wurde mein Leben nicht mehr besser sein. Das hätte ich besser dir nicht erzählt.
Warte ganz kurz, lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Dein Opa, möge er in Frieden ruhen, hat dir eine rote Baskenmütze gegeben.
Ja,
eine rote. So eine Kängurumütze.
Nein. Eine so, Kängurumütze war was für Raver. Als wäre ich ein französischer Intellektueller, verstehst du? Als würde ich Jacques heißen und würde Voltaire lesen.
Und wie alt warst du da?
Ich war 7.
7, also 2. Klasse. Mhm. Ja? Okay. Und dann bist du in die Schule gegangen zur Lehrerin und hast der die Hand geküsst. Was hast du dann aber gesagt? Hast du einfach ihre Hand geküsst oder?
ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe einfach ihre Hand geküsst so, ne, und habe sie begrüßt.
Okay, Basti, jetzt hör mal zu, Maluk. Ich habe echt, also wir haben so viele Folgen über Mobbing aufgenommen, über Menschen, die fertig gemacht werden und wie hart das ist und was das aus denen macht. Aber du, Maluk, du hast es so richtig verdient, Alter. So richtig, du, ich sag das auch nochmal ganz offiziell, wir als Weltverband der Mobbing-Geschädigten legitimieren hiermit alle Mobbing-Vorgänge, die in den Jahren zwischen 1990 und 2021 am Bastian Bielendorfer gemacht wurden, mit vollem Herzen. Weil das ist alles voll in Ordnung. Morok, wie kannst du einer Lehrerin die Hand küssen und dann noch mit einer hässlichen Bastelmütze?
Hey.
Und weißt du, was du noch gemacht hättest? Und dann hättest du noch so einen Gehstock gehabt und hättest noch gepfiffen, als du in den Unterrichtssaal reingekommen bist. So. Und dann hättest du noch so diesen Stock genommen und dann so vor der Klasse so diesen Stock so zu, hin und her. Und dann hättest du noch so, always look on the bright side of life. Und dann hättest du sagen, Schule ist was ganz Tolles. Oh mein Gott, Basti, das ist echt mies, Alter. Ich nenne dich ab jetzt den Basken.
Der rote Baske. Aber der rote Baske klingt ganz cool, als wäre ich so ein Gegenspieler aus Piraten der Karibik oder so, weißt du?
Ja, der rote Baske.
Der rote Baske.
Du hättest bei Pirates of Caribbean hättest du mitgespielt, auf jeden Fall als Fisch, einfach im Wasser. Das ist so ein Fisch, Alter, so ein Fisch-Mac. Wo die einfach so aus dem Boot gucken und dann sagen, was ist das da unten? Und dieses ist ein Fisch-Mac. Da hättest du mitmachen können. Das wäre deine Rolle gewesen.
Ich finde das nicht schön, dass du mich hier beleidigst, weil diese rote Baskenkappe besitze ich immer noch. Und an besonderen Tagen setze ich sie auf, laufe ein wenig, setze mich irgendwo in den Park, spiele ein wenig Akkordeon und lese ein schönes Buch. So bin ich halt. Ja, das war nicht das Beste, was mein Opa mir je beigebracht hat, du Bastard. Das ist mir schon bewusst. Aber mein Opa war mein Held, verstehst du? Ich habe halt einfach gedacht, der hat Ahnung so. Hast du dich nie blamiert? Ohne Scheiß, Mr. Nasenring, weißt du? So, man sieht heute noch das Loch in deinem Nasenring, du kleiner Sultan, ey. Ich will, wenn ihr Freunde oder Bekannte oder auch Feinde von Özcan Kosa seid, ich bezahle Geld für sachdienliche Hinweise und Fotos von diesem Nasenring. Ich möchte gerne ein Foto von dir, wo du im fucking Kulturzentrum Hausen oder im, wie heißt das, Kulturhaus in Hausen tanzt, in so einer Pumphose im Jugendhaus mit deinem Nasenring und aussiehst wie so eine Billo-Variante von Vanilleeis in Türkisch. Von der Laüs oder so. Ey, ohne Scheiß, du kannst ihn mal am Arsch lecken. Als wenn du so cool gewesen wärst, Digga.
Weißt du, was krass ist? Ich habe ein Bild, wo ich ein Nasenpiercing hab. Das sieht man dann auch. Und weißt du, wer neben mir steht? Xavier Naidoo. Und dann habe ich mir gedacht, ich so, wenn ich das poste, bin ich richtig gefickt.
War das hier, bevor ihr diese Telegram-Gruppe aufgemacht habt, ihr beiden, oder was? Warum steht Xavier Naidoo neben dir?
Das war damals Hip-Hop Open. Das war, ich glaube, im Jahr 2000 oder so. Der 2001 ist er dort aufgetreten. Wir waren ja damals Breakdancer, waren auch eingeladen. Und dann habe ich ihn hinten im Backstage gesehen, habe gemeint, hey, können wir ein Foto machen? Ja, und das Bild habe ich halt noch, ja.
Und war nett? Weil der soll ja, also ich wusste immer
von Xavier. Extrem nett. Xavier war extrem nett.
Bevor der diese ganze etwas schwierigen Verhaltensweisen gezeigt hat, die er in letzter Zeit zeigt, wusste ich nur immer aus den Medien, dass der schon so ein bisschen strange war. Der hat ja bei Preisverleihungen immer die Preise nicht angefasst. Wenn der einen Komet oder so gewonnen hat, ist er immer hingegangen und hat seine Jacke über den Komet geworfen und ist dann mit dem Komet rausgegangen.
Guck mal, ich habe vor ein paar Tagen eine Doku gesehen bei Spiegel TV über Attila Hildmann. Guck das mal an.
Ich habe das gesehen.
Hast du es gesehen?
Wo der da mit seinen 3 Followern vor seiner Haustür, denen er dann seine beschissenen Energy Drinks gibt.
Die bolschewistische kommunistischen Blablabla. Und
die bolschewistische Revolution. Was ja ist gut, los Alter, mit der dir, ist halt Alter? Der ist halt krank. So, also das ist ja nicht mehr. Da sprichst du ja jetzt nicht mehr von einem, der, verstehst du, der. Da sprichst du nicht von klassisch bekloppt. Also nee.
Aber du weißt,
der ist
woher
krank,
das kommt.
Der hat's halt nicht alles so. Der
weißt du, warum? Warum das passiert ist bei dem so?
Weil er Veganer ist.
Ja, genau. Weil er Veganer ist, Maruk.
Meinst du, wenn das Gehirn ist unterversorgt?
Nein, das meine ich nicht. Aber wenn du Veganer bist, also,
Ich kenne viele. Das war jetzt meine Theorie. Das war das ausgearbeitete Thema. Wenn du Veganer bist, ich kenne eine Menge Veganer. Das sind eigentlich nette Leute. Also davon führt keiner einen geisteskranken Ego-Kult um sich herum, außer ihm. Also der ist schon. Das ist schon.
Ja, ich mag du. Ich mag alles, was in Balance ist. Aber ich mag so. Es gibt so ein paar Veganer. Kennst du so ein paar Veganer, die dann so, die stellen das so hin, als wären sie so die Erleuchteten. Ich mag so Menschen nicht, Alter. Das ist bei Religion genau das Gleiche. Und es gibt so einige Veganer, die dann so, wir sind so blessed. Wir sind so, wir kennen uns aus. Und ihr seid so die dummen Menschen. Und so, und dann denke ich mir so, was? Fuck you. Also ich mag generell nicht, also wenn auch religiöse Leute, wenn einer sagt, ich bin Moslem, ich weiß, sagen nichts, ihr seid alle dumm, ihr werdet in der Hölle schmoren. Weil sowas mag ich nicht, Alter.
Ja, niemand hat den Schlüssel zur Wahrheit, aber jeder hat halt ein Recht, sich zu ernähren, wie er möchte. Und nee, die Veganer tun mehr für den Planeten als wir beiden alten Schweinefleischfresser. Naja gut, ich. Aber
Scheiß tun wir. Modok, was denn, Alter? Die Veganer fressen die ganze Zeit Avocado ohne Ende. Mexiko ist halber vertrocknet wegen den scheiß Avocados. Und dann stellen sie sich immer hin, Avocado schmeckt so Hammer. Scheiß schmeckt das Hammer, Alter. Schmeckt einfach nach Sand. Schmeckt nach gar nichts. Wenn neben der Avocado nichts anderes schmeckt, einfach nach nichts. Da musst du Salz und Pfeffer drauf machen, dass du weißt, ich esse Salz und Pfeffer.
Weil Avocado geht, für mich sind die absolut Nullgemüse, ist grüne Paprika und Aubergine. Wofür wurde grüne Paprika und Aubergine, jetzt kommen wir nicht, was?
Marek, guck mal, da merkt man, dass du einfach eine Kartoffel bist. Grüne Paprika und Aubergine ist das, was die Türken am meisten essen, Alter. Weißt du, was ich zum Frühstück, wenn ich in der Türkei bin, was es gibt? Grüne Paprika und Aubergine. Hast du es gewusst?
Ja, sitzt du dann da mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Schneidebrett, mit deinem Nicer Dicer, sitzt du dann da morgens, ne? Am Buffet, machst dir dann Aubergine klein in Würfelchen, dann bist du gefüttert von so einem Löffel, von deiner Mom.
Guck mal, das ist das größte Problem, ich sag dir mal ganz kurz, wie man Aubergine zubereitet, fürs Frühstück, okay, das machen wir Türken.
Ja.
Du schneidest die Aubergine in Scheiben, okay?
Ja, ja.
Und dann lässt du oben einen Balken und schneidest wie so kleine Strichchen rein, so, dass du so kleine Lamellen hast, ja? Das machst du mit der gesamten Aubergine, am besten so 2-3 Auberginen, und dann legst du das in Salzwasser ein. Das musst du machen. Das nimmt diese Aubergine das Bittere. Okay? Manche reiben die auch mit Salz ein, wir legen die in Salzwasser ein. Warten das und dann trocknen wir die ab und dann wird das in Olivenöl angebraten. Genau das gleiche mit Paprika. Und das ist the shit, Basti. Das ist the shit, baby. Türken lieben Auberginen, Mordo. Patlican heißt das. Du wirst explodieren, heißt das übersetzt.
Das heißt, du wirst explodieren.
Du wirst platzen.
Wollen wir nicht mal einen Kochtag machen? Ich mache dir ein schönes deutsches Gericht, ein schönes Sauerkraut mit schönen Knödeln.
Oh, ich liebe das.
Kassler dabei. Leckeren Kassler.
Ja, Kassler, das kannst du selber fressen, aber so Sauerkraut, und Knödel. Ich liebe das, also ich liebe die deutsche Küche. Ist die geilste Küche, Alter.
Deutsche Küche, beste Küche. Und bei uns in der deutschen Küche kommt Aubergine gar nicht vor. Meine Oma, die hätte mit der Aubergine, die ein Fenster eingeschlagen. Verstehst du? Sie hat gar nicht gewusst, was es ist. Meine Oma, das ist jetzt kein Witz, wirklich, das ist kein Chef. Meine Oma ist 90 Jahre alt geworden. Die wusste nicht, wie Pizza und Nudeln schmecken. Ich habe, als die 88 war oder so, habe ich gesagt, da ging es irgendwie nicht so gut. Ich habe gesagt, Omi, weißt du was, ich hole schnell eine Pizza, wir essen zusammen eine Pizza. Eine Pizza? Ich sage ja, eine Pizza. Hast du noch nie eine Pizza gegessen? Nee, sowas gab's bei uns nicht. Ja, aber du hast doch, keine Ahnung, 1970 dir mal eine Pizza, also, oder, weiß nicht, vor 10 Jahren mal eine. Nee, gibt's, Pizza habe ich noch nie gegessen. Ist das so ein Teigfladen? Ich sag, ja, das ist ein Teigfladen. Da habe ich ihr Nudeln gemacht. Meine Oma hatte noch nie Nudeln gegessen. Ja,
krass.
Noch nie.
Krass.
Da denkst du auch so, gibt's doch nicht.
Guck mal, ich weiß noch, mit Kumpels waren wir im Garten, haben da so ein bisschen gegrillt und Essen gemacht. Und da war so ein älteres deutsches Pärchen. Und die haben dann, ich habe eine Wassermelone in der Hand getragen und da hat die Oma zu mir gemeint, was ist denn das? Ich schwör's dir. Dann habe ich gemeint, das ist eine Wassermelone. Ich habe erst gedacht, die verarscht mich so. Dann habe ich gemeint, das ist eine Wassermelone, was denn sonst? Und dann die so, wie schmeckt denn das? Und dann habe ich gemeint, wie schmeckt das? Und dann die so, wie schmeckt das? Und dann habe ich gesagt, haben Sie noch nie eine Wassermelone? Und dann habe ich die dort geschnitten, Alter, vor ihr. Habe ich die aufgeschnitten und ihr so eine Scheibe gegeben von einer Wassermelone und dann hat sie aus ihrer Handtasche Tempo rausgeholt und das so drumherum gemacht und hat gemeint, ah, das esse ich nachher zu Hause. Und hat das gar nicht gegessen. Und da war ich so baff, aber du...
Ey, aber das ist sehr deutsch. Meine Oma hat sowas auch mal gemacht. Meine Oma hat immer im Restaurant geklaut. Also nicht geklaut, sondern die hat einfach, also anstatt, dass wir fragen, können wir den Rest mitnehmen, hat die einfach ihre Serviette genommen, das Schnitzel, also die ganze Hand auf das Schnitzel gehauen, mit der Serviette in der Hand, das so zusammengeknullt und in ihre Tasche getan. Ich gucke sie so an, ich sage so, Omi, hast du dir gerade einen Hollandaise-Schnitzel in deine Tasche getan? Als ich ein Kind war, waren wir mal auf dem Reiterhof im Urlaub, da hat sie ihre Handtasche aufgemacht und hat so kleine Kartoffeln, so Drillinge, so mit der ganzen Hand von ihrem Teller in die Handtasche reingeschoben. Und ich gucke sie so an, ich sage, warum tust du dir denn Kartoffeln in die Handtasche? Ach, die sind so lecker, die esse ich nachher noch. Wer tut sich denn gekochte Kartoffeln in die Handtasche? Vielleicht war es auch so ein stranges Ding bei meiner Oma. Ich glaube, das haben die meisten von euch zu Hause nicht erlebt.
Das nennt man das rumänische Suchen. Das?
Ich bin immer wieder erstaunt, wie doof Leute sind beim ausgeraubt werden. Ich rede jetzt, das hat nichts mit dem Thema Rumänen zu tun, sondern, komischer Übergang, ich habe mal... bei, wie heißt das nochmal? Sacré-Cœur. Kennst du das Sacré-Cœur in Paris? Diese wunderschöne Kirche auf dem Berg?
Nee.
Ist jedenfalls eine weiße Kirche auf dem Berg. Wunderschön.
Wow, schön.
Man hat Blick über ganz Paris. Ich war mit meiner Frau in Paris. Man fährt da halt hin. Das ist schön. Einer der Hotspots wie der Eiffelturm. Und genauso wie am Eiffelturm wirst du an jeder Stelle beschissen und beklaut. Und da laufen halt so Frauen mit Klemmbrettern rum. Da ist so ein Behindertenzeichen auf dem Klemmbrett, also so ein Rollstuhlfahrerzeichen, und darunter ganz viele Zeilen mit Text in ganz vielen Sprachen und dann auch so irgendwie, die halten dir das halt hin und sagen, unterschreiben. Ne? Und man weiß aber überhaupt nicht, worum es geht oder was die von einem wollen. Und instinktiv ist dir als Europäer sofort klar, die wollen dich abziehen. Und die wollen halt, dass du da drauf guckst und dich... darauf konzentrierst, damit ihre Kollegin, die hinter dir steht, dir in die Tasche greifen, dich ausrauben kann. Und nee. Ja, klar, das ist doch genau wie die Nelkenfrauen. Kennst du nicht die Nelkenfrauen in Mallorca, die dir immer diese Blume hinhalten?
Mallorca war ich nie, aber die gibt's ja auch hier in den Innenstädten. Dann geben die dir eine Rose, geben sie dir so in die Hand, du nimmst sie und die so 10 Euro. Ich so, was? Dann habe ich die Rose auf den Boden geworfen. Ich so, was willst denn du jetzt 10 Euro für eine Rose?
In Mallorca sind die noch cleverer, da heißen die Nelkenfrauen und die halten dir das Ding hin, also die Nelke geben dir die und wenn du dann dein Portemonnaie aufmachst, um denen was dafür zu geben, greifen sie in das Portemonnaie, tun so, als wenn sie einen Euro rausnehmen und nehmen mit den drei anderen Fingern die kompletten Geldscheine raus.
Ja, und während die mit ihren drei Fingern das machen, tun die anderen drei Finger von mir mein Klappmesser rausholen. Ja, was geht bei denen ab, Alter?
Oh Gott.
Was denn, Basti?
Ja, du hast völlig recht. Selbstjustiz ist eine gute Sache, sollte man auf jeden Fall direkt vor Ort erledigen. Da muss man keine Bullen rufen oder so.
Das ist doch keine Selbstjustiz, Alter. Das ist einfach Reflex. Guck mal, das ist ein Reflex, das kannst du nicht steuern. Ein Reflex ist etwas Autonomes, das passiert in deinem Rückenmark. Das ist so verinnerlicht, dass dein Gehirn das gar nicht mehr steuert. Zum Beispiel, wenn du läufst, dann denkst du ja auch nicht drüber nach, sagst rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Das übernimmt das Rückenmark.
Ich finde bei solchen Sachen, also die einzigen, die darauf reinfallen am Sacré-Cœur, sind immer asiatische Touristen, weil die mit einem anderen Mindset da dran gehen. Die glauben gar nicht, dass irgendjemand ihnen was Böses... Doch,
das denkst wir waren du. Da.
Nein.
Das denkst du, weil du denkst, die holen denen das Geld raus, aber während die das Geld rausholt, tut die Asiatin dem anderen dreimal auf den Pimmel klopfen.
Ja, der letzte Mal, dass ich da war, dass das passiert ist, da ist einer von den, da stehen dann auch so ältere Franzosen, die spielen Harfe und Akkordeon. Und einer von diesen Harfespielern ist aufgestanden, hat seinen Rucksack genommen und hat nach diesen Frauen geschlagen. Und meinte, Verräter und so, ne?
Weil Traitor, diese Typen, Traitor,
genau. Und das fand ich irgendwie ganz cool von dem so. Also der hat die Asiatin davor gerettet, beklaut zu werden.
Boah, das ist cool. Das ist
der Franzosenjack, der Killer Franzosenjack, der mit seiner Harfe zuschlägt.
Civil Courage,
genau.
Kannst du Französisch sprechen?
Oui.
Oui?
Ja, mehr kann ich leider nicht als oui, aber das kann ich schon.
Du beherrschst, Französisch finde ich echt eine tolle Sprache.
Ja, ich wollte auch immer lernen.
Ein bisschen ekelhaft, weil wenn ich so Französisch, ich denke mir immer so, die haben dann so ein bisschen Schinken im Mund und sagen, oh mon Dieu, je passe dur. Und dann trinken die so Rotwein. Weißt du, das ist bei mir immer so, wenn ich an Frankreich denke, ist immer so dieses dieser Typ, der so ungewaschene Hände hat, Schinken isst und Rotwein trinkt und so eine Baskenmütze hat dann noch so. Und
sagt, eine rote Baskenmütze? Ist eine rote?
Nee, das ist keine rote, ist doch kein Idiot. Einfach eine normale. Sprichst du, wie viele Sprachen sprichst du, Basti, nochmal?
Englisch. Ich spreche kein Französisch, leider. Ich wollte immer Französisch, mein Opa konnte 8 Sprachen sprechen.
Was?
Ja, der war ein Genie, aber er war halt leider auch 1918 geboren, hatte deswegen nicht so richtig Ahnung, wie man im Jahr 1990 als 6-Jähriger sein sollte.
Ach so, stimmt, okay, das ist ja, stimmt, da waren die ja viel unterwegs.
Türkisch fick dich, Türkenfixer. Türkisch. Türkisch konnte er nicht, aber er hat immer die falsche Sprache vor den falschen Leuten gesprochen. Zum Beispiel, wenn wir beim Kroaten essen waren, hat er mit denen Italienisch gesprochen. Wenn wir beim Italiener waren, der Kellner aber ganz eindeutig Kroate war, hat er mit denen Italienisch gesprochen. Und das führte eigentlich immer dazu, dass ihn keiner verstanden hat. Aber
und jetzt sage ich dir eins, der konnte es einfach nicht.
Doch, der konnte das.
Guck mal, aber der hat dann immer zu euch gesagt, so, ah, ich bringe das immer so durcheinander. Ich bringe das. Aber der war jetzt bei den Kroaten, die so, ah, doci vamo, e kako, ne mai nista. Und dann war der so, oh, und dann hast du so gesagt, so, Opa, was machst du? Und der so, warum? Ich rede doch Italienisch. Und der so, nein, das sind Kroaten. Du so, oh, ich bringe das immer durcheinander. Und dann das andersrum, ihr geht zum Franzosen, auf einmal redet der so, Moruk Naber und so. Und der so, was ist das? Du so, oh, ich rede immer Türkisch bei den Franzosen, ich weiß nicht. Und du hast immer gedacht, so, der kann es, aber der konnte es einfach nicht. Der hat sich einfach nur verarscht.
Hör auf, meinen Opa abzufacken, du Bastard.
Nein, Mann, dein Opa war ein toller Mensch.
Der war ein toller Mensch, da hast du völlig recht. Und der konnte wirklich 8 Sprachen. Er konnte auch Geige spielen. Und der war so richtig so ein gebildeter älterer Herr, aber der hatte halt keine Connection mehr zur heutigen Zeit. So, der war halt alt und der war in einer anderen Zeit aufgewachsen. So, der hatte keine richtige Vorstellung, wie man heute halt so lebt, in unserem Alter erst recht.
Aber ich kann mir deinen Opa ein bisschen vorstellen. So, die Menschen aus dieser Zeit waren sehr, also wenn die schon mal belesen waren, dann halt so extrem, weißt du, oder so eine Hingabe hatten zu Kunst und Kultur, dann haben die sich da echt gut ausgekannt. Also
mein Opa kam halt aus total armen Verhältnissen, deswegen war das waren damals noch Zeiten nicht wie bei uns so, wo du aufs Gymnasium gegangen bist, wenn du gut in der Schule warst, sondern da bist du halt nur aufs Gymnasium gegangen, wenn deine Eltern Geld hatten, um das auch zu bezahlen. Deswegen hatte der auch kein Abitur gemacht und konnte auch in der Firma, der hat bei Bayer Chemiker gearbeitet, konnte der manche Jobs gar nicht machen. Und der hat sein Leben lang darunter gelitten, dass der aus einer Familie kam, die ihm das gar nicht ermöglichen konnte. Boah, das war voll scheiße für den.
Das stelle ich mir richtig schlimm vor, Mann. Überleg mal, dass deine
Wurzeln Rang, bestimmen, was
kann man
für eine
das
Chance
so sagen?
Sozialer Rang.
Ja, dein sozialer Rang eigentlich dein Leben so beeinflussen, Alter. Weil
das
so wie du sagst, überleg
oft,
mal, was für ein intelligenter Mensch, Alter, 8 Sprachen, wenn du heutzutage 8 Sprachen sprechen könntest, würden die dir nicht 3-mal, sondern 12-mal auf deinen Pimmel klopfen und sagen, du bist ein toller Mensch. Also wirklich, wenn du mal überlegst, Basti, Alter, 8 Sprachen zu beherrschen, dann nimmst du auseinander, Alter.
Ja, also ja, wirklich, glaube ich auch. Und das hat sich komplett, also das war für den immer total schlimm, dass er so aus diesen Verhältnissen, nicht, dass er aus den Verhältnissen kam, sondern dass er manche Sachen halt, in der Firma, wo er war, da konnte man, wenn man keinen Universitätsabschluss hatte, konnte man nur bis zu dem und dem Grad überhaupt aufsteigen. Darüber hinaus ging es nicht, egal wie gut du warst. So. Und das ist schon hart, so, wenn du weißt, du hast nur nicht studiert, weil deine Eltern das halt nicht bezahlen konnten. So. Und das hat ihn, glaube ich, schon abgefuckt. Und auf der anderen Seite, heute ist es zwar anders, jeder hat den gleichen Zugang zur Bildung, aber ja auch wiederum nicht. Weil wenn du, keine Ahnung, ne, wenn du in richtig beschissene Verhältnisse reingeboren bist, dann ist die Chance, dass du mal Arzt wirst oder so, halt auch viel geringer, als wenn du wie ich mit 8 Jahren schon mit der Baskenkappe durch die Gegend gelaufen bist. So.
Ja.
Und immer Zugang zu allem hattest. Also auch heute gibt's keine Gerechtigkeit bei Bildung. So,
ja, das stimmt. Und es kostet ja auch was zu studieren. Also früher...
Heute gibt's ja Unterstützung in Form von BAföG und so. Also es wird ja schon ermöglicht. Damals gab's keine Unterstützung.
Gar nichts, ich denke mir halt immer, dass die Menschen, das, weißt du, wenn man bei Bildung schon einen Unterschied macht, es heißt ja immer so, ja gut, jeder, so wie du sagst, jeder hat Zugang, ja, aber was ist danach? Was ist denn danach? Also den Zugang hat man vielleicht, aber die Möglichkeit, dort oben reinzukommen, das hast du nicht. Weißt du, in welchen Vorständen von großen Unternehmen in Deutschland sind zum Beispiel Leute aus anderen Kulturen. Es ist sehr selten, Basti. Also jetzt geh mal zu Mercedes, geh mal zu Porsche, geh mal zu, verstehst du, also da sind ja, weißt du, wenn du durch Stuttgart läufst, siehst du ein sehr, sehr durchmischtes menschliches Dasein, Alter. Also Menschen aus allen Herren Ländern sind dort. Aber wenn du halt bei diesen Fabriken oder Firmen, großen Unternehmen in Führungsetagen gehst, dann hast du nur eine Herkunft.
Viel, ja, viel. Ja. Es gibt Ausnahmen, ich meine, guck mal, jetzt es hier der Impfstoff, der Corona-Impfstoff BioNTech, das sind zwei Deutsch-Türken, ein Ehepaar, ne, die das gemacht haben, ja. Shahin. Aber das ist schon die absolute Ausnahme. So, ne? Ja. Und die werden dann aber von den Deutschen, also die Shahins zum Beispiel, werden ja jetzt auch als die guten Türken bezeichnet, so, weißt du, die aus Arbeiterverhältnissen kommen, aber es trotzdem geschafft haben, jetzt so mega rich und mega erfolgreich zu werden.
Das ist auch immer hart, Alter, so die guten Türken.
Die guten Türken.
Das ist, habe ich auch oft gehört, diesen Satz, Basti. Gehörst du bist einer von den guten Türken. Alter. Aber nee, das ist, es ist oft so, Basti, dass Leute, die einen gewissen Background haben, dass da Schwierigkeiten haben, in gewisse Positionen, sage ich jetzt mal, zu kommen. Also es ist oft so, dass immer noch, überleg mal, dritte, vierte Generation inzwischen. Also, und das heißt ja nicht, dass die Leute dumm sind oder sonst irgendwas. Die sind halt, keine Ahnung, es sind halt ein bisschen kulturelle Unterschiede. Aber in Frankreich ist es zum Beispiel ganz extrem. In Frankreich habe ich letztens eine Doku, was heißt letztens, das ist schon ein bisschen länger, bei Arte eine Doku gesehen. Da gibt's das gar nicht, Alter. Also so Leute, die einen gewissen Background haben, die sind nirgendwo in Unternehmen, irgendwo in Führungsetagen.
Du meinst, die jetzt aus Ghettos kommen oder so, die bleiben dort? Ja.
Wenn du eine gewisse Postleitzahl hast dort, bei einer Bewerbung, kannst vergessen. Du kannst 1,000 Schüler sein.
Die Postleitzahl vergessen. Reicht schon, oder was? Ja, der Wohnort reicht schon.
Nein, das war wirklich die Postleitzahl. Das stand, also in dieser Arte-Doku haben die gesagt, wenn die hier diese Postleitzahl schon sehen, in Paris zum Beispiel, dann ist deine Bewerbung wird gleich weggeworfen.
Ja, so kann man, aber ganz ehrlich, so kann man seine Gesellschaft ja auch von Grund auf zerstören. Ne? Also ja. wenn du gar keine Chance für Menschen aus vermeintlich schlechteren Verhältnissen gibst, dann wirst du ja immer nur eine Elite haben. Und du wirst immer einen Spalt durch die Gesellschaft haben, oder eher keinen Spalt, sondern einen riesigen Graben durch die Gesellschaft. Ja. Das ist ja völliger Wahnsinn. Also.
Absolut. Ich denke mir halt, das Schöne an einer Gesellschaft, also ich muss meinen Ball ein bisschen flach halten. Also wir haben ja hier in Deutschland wirklich unglaublich schöne Umstände, Basti. Also ich glaube sogar weltweit ist Deutschland unter den Top 3 der Länder, wo du wirklich sagen kannst, hier herrscht absolute Demokratie, hier herrscht Meinungsfreiheit, Freiheit zum Denken, alles. Also wirklich, wir sind in einem großartigen Land.
Pressefreiheit.
Absolut, Pressefreiheit. Kunstfreiheit hat man. Nur in ein paar Punkten ist es halt, dass du immer noch, wenn du einen gewissen Background hast, halt Probleme hast. Guck mal auch zum Beispiel, sprechen wir auch Hanau zum Beispiel. Mhm. Ja, ist jetzt ein Jahr her, ein Jahr und ein paar Tage. Und das waren ja keine Türken. Also, weißt du, wenn du dir die Bilder auch anguckst, sagst oder? Du nicht, ja, es waren Türken, Kurden, Russen, Jugos. Es war einfach die junge Generation, Alter, die da angegriffen wurde, getötet wurde, umgebracht wurde. Und auch diese Generation hat einfach ein nicht die gleichen Chancen, sage ich jetzt einfach mal, weil auch unter denen leben unglaublich intelligente. Ja, also wirklich Menschen, die einfach sehr, sehr intelligent sind, aber weil sie halt im falschen Viertel aufwachsen oder in einer falschen Gegend und falsche Umstände haben, können die sich leider nicht entfalten. Und
aber das ist ja in dem Fall nicht der Zusammenhang mit dem, was dem passiert ist, sondern die sind ja ermordet worden von einem geisteskranken Rechten. Das Problem, was ich jetzt eher sehe, als jetzt der Jahrestag dazu war, war, dass die Rechten das schon instrumentalisieren. Also da haben ein paar AfD-Politiker zum Beispiel zugeschrieben, ja, das war ja kein Nationalist oder Patriot oder Rechter, nee. Sondern der war ja nur geisteskrank.
Der war Pfadfinder.
Nein, aber da wird das, was der getan hat, dadurch entschuldigt, dass der geisteskrank war. Und was die Rechten aber dabei vergessen, die dann sowas schreiben, ist, dass sie durch ihre Politik, durch ihren institutionellen Rassismus etc. erst möglich machen, also erst den Boden schaffen.
Und das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Dieser institutionelle Rassismus ist, diesen Vergleich wollte ich ziehen mit Hanau. Verstehst du das? Wenn diesen Menschen so etwas widerfährt, zum Beispiel, wird es ganz anders gehandhabt. Ja, also guck mal, wo sind denn da die Aufklärungen? Wo ist denn das, was passiert ist? Auch die NSU-Morde. Ja, seien wir doch mal ehrlich, Basti. NSU-Morde hieß jahrelang die Dönermorde. Das waren ja, Mafia-Leute. Wir waren also die Türken, die Kurden, die da oder Griechen, die umgebracht wurden. Das waren alles Mafias. Die haben mafiöse Strukturen. Und da ging es um Territorialkämpfe etc. Und alle haben gesagt, ja, okay, das stimmt, ja.
Die bringen aber sich also untereinander um, die Ausländer. Das war letztlich die Message, ne?
Genau.
Die empfundenen Ausländer.
Und Hanau war zum Beispiel ein Tag publik, zwei Tage und dann kam Corona. Und dann hat keiner mehr über Hanau gesprochen, Alter. Was da passiert ist. Und wenn wir echt mal überlegen, dass im Jahr 2020 ein fucking Psycho, Alter, mit Knarren in Shisha-Bars reinrennt und die Leute hinrichtet. Einfach so. Und danach keinerlei Aufklärung stattfindet. Ja, der hat doch seine Mutter umgebracht und dann sich selbst auch. Ja, auch schlimm. Auch schlimm, dass er seine Mama tötet. Aber es sind halt Leute getötet worden, Alter. Und der ist ja jetzt nicht einfach in ein Krankenhaus oder sonst irgendwo hin, weil es in ein Jugendhaus oder er ist ganz gezielt an einen Ort, wo Leute, die einer gewissen Kultur angehören, und mit Kultur meine ich nicht Herkunftskultur, sondern Lebenskultur angehören. Und gerade die Menschen aus so einer Lebenskultur, aus so einer Situation, aus so einer Gegend haben sowieso schon schwer im Leben, Alter. Weißt du? Weil du halt nicht gewisse Vorzüge hast im Leben. Hast du halt nicht. Und klar kann man viel aus seinem Leben machen, aber manchmal kommst du einfach aus deiner fucking Hut nicht raus, Alter. Es geht halt nicht.
Ja, das ist alles komplett richtig, aber das hätte die Menschen ja jetzt auch nicht beschützt. Also ja, die wären vielleicht nicht zu seinem Ziel geworden, wenn die jetzt gerade statt in der Shisha-Bar zu sein oder halt da, wo sie dann angegriffen worden sind, zu sein. Aber das, was passiert ist, ist ja eher genau, was in den letzten Jahren in Deutschland viel passiert ist. Es ist egal, du weißt, was ich meine, was ja, du eben schon gesagt hast. Ich kann es nicht aussprechen, ich will es jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen. Wir haben, schau mal, der Typ, der Chef des Verfassungsschutzes war im weitesten Sinne ein Rassist. Der Mann, der die Verfassung schützen soll. Die ganzen NSU-Morde sind nicht aufgearbeitet worden und sind auch damals nicht zum richtigen Zeitpunkt entdeckt worden, weil die Leute in den Kulissen es nicht entdecken wollten. Allein zu sagen, ja, Dönermorde, so, wie abwertend ist denn das gegenüber den Menschen, die da umgebracht wurden?
Und weißt du, was krass ist? Die wussten das ja schon. Also die Leute, die da die Zügel in der Hand hatten, die wussten, dass es keine Dönermorde sind oder Mafia. Und das waren ja Menschen, die für den Staat arbeiten, also für uns arbeiten, Alter. Verstehst du? Für den Staatsapparat, weil wir sind, also wir wählen ja Menschen, dass die an gewisse Positionen kommen, um unsere Interessen zu vertreten. Und letztendlich bist du immer, wenn man sagt, du bist ein Staatsbediensteter, dann arbeitest du ja für die Menschen, für uns, damit es uns gut geht. Aber wenn unschuldige Menschen getötet werden und du das rechtfertigst immer, und es wurde ja immer damit gerechtfertigt, dass man rechte Strukturen aufdecken will, wo ich mir denke, Alter, es sind unschuldige Menschen und ihr habt die und ihre Familien so durch den Dreck gezogen, damit ihr rechte Sachen aufklären könnt und die immer stärker werden, komischerweise. Also die Rechten kriegen ja immer mehr Zulauf. Immer mehr Handhabe, immer mehr Strukturen, immer mehr Organisation. Und ihr macht das seit Jahren und habt nichts aufgedeckt. Und wenn dann Leute getötet werden, heißt es dann, ja, das waren andere Umstände. Es ist halt echt hart.
Ich meine, du hast recht, dass auf Hanau direkt Corona kam und dass das dann echt so ins Hintertreffen geraten ist. Und dass man das Gefühl hat, dass es gar nicht so in der Gesellschaft angekommen ist, was da passiert ist. Also das ist ja in Deutschland passiert. Weißt du? Ich habe mehr auf dem Schirm, zum Beispiel was in Neuseeland, Christchurch, passiert ist, mit diesem geisteskranken Arschloch, das da sich selber gefilmt hat dabei, weißt du, Facebook Live, als die Hanau-Situation, weil die damals so, ja, da sind halt ein paar Leute in Hanau umgebracht worden. Man hat das Gefühl, dass die Gesellschaft gar nicht begriffen hat, dass wir halt in Deutschland ein existierendes Problem mit Geist, also von mir aus war der Typ auch geisteskrank, aber er war nicht nur geisteskrank, er war auch ein Rechtsradikaler und ein Nazi.
Absolut.
Und dass wir ein Problem und ein großes Problem damit haben, dass eine Generation nachgezüchtet wird von Leuten mit so einem Gedankengut. Und ja. Ich meine, unser Podcast, fernab dessen, dass wir viel Scheiße reden und dass wir uns über alles und jeden lustig machen, dient ja auch dazu zu zeigen, dass es eben keine kulturellen Grenzen gibt, dass es halt alles Schwachsinn ist. Also ist doch scheißegal, ob du türkische Wurzeln hast oder rumänische Wurzeln hast oder ob meine Großeltern Polen waren oder so, es spielt überhaupt keine Rolle. Und dieses immer normaler machen, dass Menschen nun mal aus unterschiedlichen Kulturen kommen und dass es diesen Rassenkampf und diese ganze Scheiße nicht mehr geben darf, dazu dient ja auch Unterhaltung, dazu dienen Podcasts und dazu dienen auch unser Job als Künstler, das klar zu machen, finde ich.
Ja, absolut richtig. Das sind junge Menschen, die gestorben sind. Also das ist unsere Zukunft gewesen, was da gestorben ist. Weißt du, wer weiß, was die auf die Beine gestellt hätten, diese Menschen vielleicht, was die erfunden hätten, was die gemacht hätten oder wie viele Kinder sie gehabt hätten, einfach um dieser Gesellschaft irgendwas zurückzugeben oder welchen Bildungsstand, ist doch scheißegal. Es waren einfach Menschen, es waren Leben. 9 Menschen, die getötet wurden, wie viele schwer verletzt. Und es war halt so alles so by the way. So, ja, es passiert, kurz Statement, ja, scheiße, und das war's.
Fühlt sich das für dich als jemand, der fremdwendische Wurzeln hat, so an, dass die Politik so damit umgegangen ist?
Ja, ich fand schon ein bisschen Larifari. Klar, viele haben es auch genutzt, um irgendwie populistisch da hier sich hochzubeamen, ja. Manche rennen ja gleich hoch, aber ich denke mir einfach so eine, ja, so eine ehrliche Stellungnahme, Alter. Weißt du? Wo du eine Rede hältst ohne einen Teleprompter, ohne einen Zettel in der Hand. Weißt du, wo du dich hinstellst und sagst so, hey, das ist unser Land, wir sind ein Volk, wir sind, weißt du, wir halten hier zusammen, das darf nicht nochmal geschehen. Und deshalb dann am Ort und hey, den Familien, denen helfen wir. Und oder unterstützen sie. Hey, da waren Kids, Basti, einer von denen, der hat keine psychologische Hilfe an dem Tag bekommen, als es passiert ist. Hm. Überleg mal.
Das ist heftig.
Ja, wirklich. Das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig. Und ich denke mir einfach nur, Rassismus ist ein hartes Thema, es ist ein sehr langwieriges Thema und wir können das jetzt auch nicht erörtern in irgendeiner Art und Weise und Lösungsansätze finden. Aber ich denke mir immer nur so, Rassismus ist das Gift unserer Gesellschaft. Rassismus ist das Ekelhafteste, was es gibt, weil die Menschen, die davon betroffen sind, können nichts dafür, wo sie herkommen und wo sie hineingeboren werden. Für alles andere kannst du dich entscheiden in deinem Leben. Du kannst dich sogar für Religion entscheiden. Du kannst sagen, ich werde Jude, Christ, Moslem, ich werde Buddhist, ich werde das, ich mache diesen Beruf, ich hänge mit diesen Menschen ab. Aber für deine Herkunft kannst du dich nicht entscheiden, Alter. Geht nicht. Ja? Geht nicht. Du kannst das nicht machen. Und dann werden wir mit dem Finger zeigen, dann heißt es, ihr seid das minderwertige Volk, ihr seid so und so, ihr seid die und die. Und du kannst dich nicht mal wehren, weil du hast nicht mal ein Argument. Verstehst du? Du kannst nicht mal sagen so, nee, sind wir nicht. Weißt? Und dann kommen halt so Abwehrreaktionen, das ist einfach eine Form von Hilflosigkeit. Aber ich denke mir immer so, es ist doch die Aufgabe der Politik, sich dahinzustellen und immer wieder zu beteuern, ey, wir halten zusammen. Wir sind Deutschland. Wir, diese jungen Menschen gehören zu uns. Das ist unser Land hier. Und alle Menschen, die gegen unsere Ideologie sind, und damit meine ich auch fundamentale Moslems, damit meine ich auch fundamentale Christen, Psychopathen, Amokläufe und alles Rechte, Terroristen jeglicher Art. Ja, damit meine ich alle, Basti, die diese Gesellschaft kaputt machen wollen. Sich gegen die zu stellen und das auch wirklich zu erwähnen. Und dort, das ist dann hast du schon mal ein ganz anderes Gefühl, Alter. Dann sagst du, yo, Mann, verstehst du, wir gehören hierher. Aber oft kommst du dann immer, überleg mal, ich habe kein anderes Leben irgendwo anders gehabt, Basti. Ich habe noch nie irgendwo anders gelebt. Ich habe noch nie irgendwo anders, bin ich zur Schule gegangen oder habe anders gedacht. Ich habe deutsch gedacht, ich bin deutsch aufgewachsen. Natürlich hatte ich die kulturellen Backgrounds, ja. Aber das hättest du vielleicht auch, wäre dein Opa und dein Vater American Football Fan und hätten die ganze Zeit amerikanisch zu Hause gekocht, hätten gesagt, Amerika ist das Geilste, was es gibt. Ja? Aber trotzdem bist du dann kein Amerikaner. Ja? Weil du bist ja hier geboren, hier aufgewachsen, du kommst mit den Leuten, deine Freunde sind Deutsche, dein Umfeld ist deutsch, weißt du, also du bist ja das, wo du groß wirst. Und dass du dann nach 40 Jahren, überleg mal, ich bin schon seit 39 Jahren hier, also ich bin hier geboren, ich werde jetzt 40 dieses Jahr, immer noch so eine Diskussion stattfindet, das ist halt hart, Alter.
Kann ich verstehen. Ja, das kann ich verstehen. Weißt du, selbst aus meiner Kartoffelsicht, die das natürlich nicht komplett nachvollziehen kann, weil ich immer der blonde Junge war.
Quatsch, Basti, du bist keine Kartoffel und sorry, also du weißt, was ich meine. Ich zieh dich immer wieder auf. Alter, du und ich, wir sind einfach, der Unterschied zwischen uns beiden ist einfach nur, wo wir aufgewachsen sind. Ich bin zum Beispiel in Hausen aufgewachsen, deswegen sage ich alle 5 Minuten Alter und Morok. Und du bist halt in Gelsenkirchen aufgewachsen. Aber wäre ich jetzt mit dir in Gelsenkirchen aufgewachsen, ja, dann würde ich halt vielleicht nicht die ganze Zeit Alto und Moruk sagen.
Wahrscheinlich schon.
Oder so, ja. Aber in der Gegend halt, wo du groß geworden bist. Nee, kann da ja
wahrscheinlich
sein.
Nicht.
Ja. Ja. Und das ist ja der einzige Unterschied von uns. Und
30 Zentimeter.
Und 30 Zentimeter, auf die immer wieder dreimal geklopft werden sollte.
Ja. Leute, wir kommen jetzt mal zum Ende, weil wir, glaube ich, also wenn du noch was dazu sagen willst, ich kann
nein,
dazu...
Nein.
Der Deutsche, Alter, nee. Die Kartoffel beendet das Gespräch. Nein, weißt du nee, warum?
Vollkommen richtig.
Ich habe das Gefühl, ich kann nichts hinzufügen, was du nicht schon gesagt hast, was wertig ist. Ich bin exakt deiner Meinung. Man darf Menschen nicht ihrer Herkunft nach beurteilen. Rassismus ist so ziemlich die größte Wurzel des Bösen in der Gesellschaft und muss immer ausgemerzt werden. Wir haben in der Geschichte genug erlebt, was Rassismus bewirken kann. Es ist ein Witz, dass in Deutschland überhaupt solche Strömungen noch existieren nach unserer Geschichte. Und dass Leute, die offensichtlich die Verfassung nicht schützen wollen, in solche Positionen kommen. Und ich persönlich wünsche mir einfach, dass sowas wie Hanau nicht nochmal passiert. Ganz simpel. Damit
absolut.
Haben wir alles dazu gesagt.
Ja, absolut. Mehr muss man nicht sagen. Und ich denke halt auch unsere Zuhörer und alle, die wissen, was gemeint ist. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass wir weiterhin die Liebe nach außen tragen müssen, Alter. Und uns halt auch dementsprechend verhalten müssen, zeigen müssen, dass wir als die so offen, ja, so weltoffen leben und denken, dass wir das einfach besser nach außen tragen. Das ist alles.
Schreibt uns gerne, was ihr dazu meint, unter bub@1live.de, also bub@1live.de, würde mich interessieren, weil bestimmt genug unter euch sind, die, weiß ich auch, 30 Jahre in Deutschland leben, hier geboren sind, trotzdem noch der Türke, der Araber, der Libanese oder sonst was sind. Würde mich echt interessieren, wie eure Sicht darauf ist. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, mein lieber Özcan.
Ich danke dir.
Ich setze mir jetzt meine rote Baskenkappe auf.
Sehr schön. Und als Betreff dann bitte einfach SS.
Fick dich.
Für Sandra Sprünken.
So heißt unsere Aufnahmeleiterin, das ist richtig. Grüße an Sandra.
Sandra, wir lieben dich.
Wir lieben dich. bub@1live.de. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Bye, bye.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.